Herzlich willkommen beim Bücher- und Sonntage-Podcast. Das sind zwei Dinge, die ohne jeden Zweifel zusammengehören. Ich bin Julia Zieschank, Autorin von Jugend- und Liebesromanen. Mehr über mich und meine Bücher sowie spannende Extras findest du auf meiner Website unter juliazieschank.de. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und schön, dass du auch am heutigen Sonntag wieder mit dabei bist. Es gibt Hörbuch-News, denn unser Schattenprinz ist nun offiziell erschienen und du kannst ihn dir auf allen Streaming-Plattformen anhören, auf denen es Hörbücher gibt. Wir sind einfach nur super happy. Also das Hörbuch ist richtig lang geworden. Ich hoffe, du magst lange Hörbücher. Es ist 14 Stunden lang. Ja, Annika und ich haben ziemlich viel geschrieben. Aber das Spiel des Schattenprinzen ist das perfekte Buch für den Monat November. And I'm not gonna lie. Der Schattenprinz, der hat diese tolle, mystische, dunkle, spooky Atmosphäre von Schatten und Licht, die man ja auch im November sieht, so diese grauen Nebelschwaden, die kahlen Bäume und der Nebel wabert da so hindurch, dieses Mysteriöse. Genau das ist der Schattenprinz. Es ist düster, es ist sehr, sehr spannend, ein echter Nervenkitzel und gleichzeitig hat es so, ja, auch so ein bisschen diese Steampunk-Atmosphäre, so aus dieser viktorianischen Epoche. Also es spielt ja auch in der Vergangenheit. Es gibt wunderbare, skurrile Figuren und Elemente, die so ein bisschen an Alice im Wunderland erinnern. Und neulich hat eine Leserin mir auch gesagt, dass es sie persönlich total an Caraval auch erinnert hat. Also, falls du die Bücher kennst, dann ist das Spiel des Schattenprinzen so ein bisschen Caraval trifft Alice im Wunderland. Es geht um ein tödliches Spiel und um ganz viel Magie und Licht und Schatten. Wenn du magst, dann kann ich dir einfach mal den Klappentext vorlesen. Und zwar lautet der wie folgt. 6 Spieler, 6 Partien, ein Gewinner. Die Regeln sind einfach. Überlebe das Spiel des Schattenprinzen und er erfüllt dir deinen sehnlichsten Wunsch. Bist du mutig genug, seiner Einladung in die Welt aus Schatten und Licht zu folgen? Und am Ende des Podcasts gibt's heute endlich mal wieder eine Hörprobe und zwar aus unserem Buch natürlich. Ja, Annika und ich, wir sind echt super happy, weil es unser allererstes Hörbuch ist und die SprecherInnen fantastische Arbeit geleistet haben. Also die Stimmen von Elena und Alex, die sind einfach on point. Und ja, in der Hörprobe, da hört ihr dann die wunderbare Xuan Hai Nguyen. Ich hoffe, ich habe jetzt den Namen richtig ausgesprochen. Sie hat Elena ihre Stimme verliehen und das hat sie so toll gemacht. Ich bin wirklich absolut verliebt und ich hoffe, du wirst diese Hörprobe ebenso lieben wie ich. Damit würde ich sagen, widmen wir uns der heutigen Podcast-Folge, denn heute geht es ja um Buchmarketing. Und dazu hätte ich mir niemand besseren in den Podcast einladen können als Sandy Mercier. Sandy gibt ja auch Buchmarketing-Kurse und sie ist wirklich die Expertin, wenn es darum geht, wie man sein eigenes Buch endlich sichtbar macht. Sie hat so viele tolle Tipps zu dem Thema, ja, wie wird ein Buch zum Bestseller? Und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Und vielleicht kennst du ja Sandy auch bereits schon aus einer vorherigen Folge, denn sie war zusammen mit Andrea Wilk erst dieses Jahr bei mir im Podcast. Da ging es um das Thema in der Folge, wie man 2000 Bücher in 200 Tagen verkauft. Und die Folge verlinke ich dir natürlich in den Shownotes zur heutigen Episode. Also falls dich das interessiert, nachdem du jetzt dann nach der heutigen Folge so viel Marketingwissen hast, ja, vielleicht möchtest du ja dann einen Step weitergehen und dich der Frage widmen, wie man 2000 Bücher in 200 Tagen verkauft, dann ist die Folge echt für dich perfekt. Und wie gesagt, den Link dazu findest du in den Shownotes der heutigen Episode. Und jetzt ganz viel Spaß bei dem Interview mit Sandy Mercier. Hallo Sandy, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage.
Hallöchen.
Heute geht es um das Thema Marketing. Und du warst ja auch schon mal dieses Jahr bei mir zusammen
mit Andrea zusammen bei mir im Podcast. Aber für alle, die da vielleicht die Folge noch nicht angehört haben, magst du dich einfach noch mal ganz kurz vorstellen und wie du Autorin geworden bist?
Ja, also ich bin Sandy Mercier und schreibe unter dem Namen Psycho-Thriller und schreibe unter meinem Pseudonym Jule Pieper Bücher, die so eine Mischung aus Bridget Jones Roman und Kaffee am Rande der Welt Ratgebern sind. Und ich habe mich damals aus einem Burnout heraus selbstständig gemacht, weil ich festgestellt habe, dass ich immer wieder an denselben Punkt komme in meinem alten Leben. Und das hat mich dazu gebracht, einfach mal hinzugucken, was will ich denn eigentlich wirklich? Und schreiben wollte ich immer. Und dann habe ich quasi all meinen Mut zusammengenommen, habe alles auf eine Karte gesetzt und habe mich selbstständig gemacht als Self-Publisherin.
Was ich bei dir so spannend finde, ist, dass du zum einen motivierende Selbstliebebücher schreibst und zum anderen auch Thriller. Wie passt das denn zusammen?
Also ich bin ein Mensch, der einerseits sehr viel Abwechslung braucht. Deswegen ist Self-Publishing lange Zeit ja auch total gut für mich gewesen, weil ich da einfach so unfassbar viele Aufgaben habe und so viele Themenbereiche, in die ich mich einarbeiten durfte. Und das andere ist, dass ich in den Thrillern ja meine Emotionen wie Wut, Angst, Trauer und also die vermeintlichen schlechten Emotionen ja, verarbeiten kann, loslassen kann. Denn ich war immer eine Weglächlerin und deswegen war das für mich sehr schwer, irgendwo mit diesen Emotionen hinzugehen, also damit rauszugehen, die loszulassen. Und das konnte ich quasi oder kann ich in meinen Thrillern. Und dann gibt es aber auch Phasen, wo ich dann einfach gar keinen Bock mehr habe, überhaupt noch was von Ängsten zu hören oder so, wo einfach der Teil in mir wieder aktiv sein möchte, der fröhlich ist, der lustig ist, wo einfach diese Seite von mir wieder rauskommt und auch die Persönlichkeitsentwicklung. Und dadurch ist dann quasi die andere Seite entstanden, die Seite die von Jule, die mir dann halt einfach sagt, okay, so und so sieht's aus, das und das kannst du machen und guck mal, die Welt ist doch gar nicht so schlimm.
Ja, ist bei mir auch ein bisschen so ähnlich. Ich lese zum Beispiel auch nicht nur in einem Genre, sondern wirklich so alles. Ich glaube, ich lese tatsächlich nicht so sehr nach Genre, sondern eher nach Themen, die mich einfach interessieren. Also in meinem Bücherregal findet man wirklich auch alles unterschiedlichsten Genre. Von daher kann ich das mit der Abwechslung sehr gut verstehen.
Es braucht halt immer ein bestimmtes Thema, ne? Also es gibt immer eine bestimmte Zeit für bestimmte Themen, für bestimmte Genres, für bestimmte Bücher, ne? Alles hat seine
Ja,
Zeit.
ganz genau, so ist es. Du gibst ja auch Kurse für erfolgreiches Buchmarketing. Was wäre denn so dein Nummer-1-Tipp für einen Bestseller? Oder gibt es so einen Tipp überhaupt?
Für einen Bestseller, gut, das ist schwierig. Also Nummer eins Tipp ist schwierig gesagt, weil es gibt einfach so viele. Also für einen Bestseller ist natürlich auf jeden Fall die Qualität super wichtig. Also diese typischen Sachen, Lektorat, Korrektorat, Cover, Buchsatz. Um Bestseller-Autorin zu werden, würde ich sagen, ist eines der wichtigsten Sachen ein Newsletter, damit man sich quasi eine Community aufbauen kann, dass man einen Ort hat, wo wirklich Leute sind, die sich interessieren für deine Bücher. Und deswegen würde ich sagen, ist eigentlich also der Newsletter einer der wichtigsten Tipps, die ich geben würde, weil man damit sich halt einfach auch sehr viel Geld spart, was man halt vorher noch ausgibt, um irgendwo in Newslettern zu erscheinen. Das braucht man ja nicht mehr ausgeben, weil man hat seinen eigenen. Und umso größer der wird, desto eher kann man auch steuern, dass man in den Top 100 landet oder dass man eben ja bestimmte Dinge erreicht, die wofür man vorher Geld ausgeben brauchte.
Und wie bekommst du dann deine LeserInnen in den Newsletter? Also auf Englisch nennt man das ja so Reader Magnet. Was ist denn dein so Lesermagnet quasi?
Also es ist ganz unterschiedlich. Ich denke mir quasi für jedes einzelne Buch, denke ich mir was anderes aus. Also ich frage mich halt, was ist das, was mich die Leute nach diesem Buch am allermeisten fragen werden? Zum Beispiel habe ich in Die Reise deines Lebens über eine Dokumentation von Wasser geredet. Und jetzt sollte man meinen, Dokumentation über Wasser ist jetzt nichts, was jemand unbedingt sich angucken möchte. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen langweilig. Allerdings in dem Buch erzähle ich davon und meine Protagonistin, die kommt überhaupt nicht klar darauf, wie krass dieses Video ist. Und deswegen war mir klar, dass danach ganz viele Leute diese Doku über Wasser haben wollen. Und deswegen habe ich das quasi als Lead Magnet genommen, so dass die Leute, wenn sie mehr darüber wissen wollen und die Doku sehen wollen, dann melden sie sich halt im Newsletter an und dann bekommen sie die Doku zugeschickt. Ja. Und so überlege ich mir halt bei jedem einzelnen Buch, was ist es, was die Leute danach am meisten interessiert, was ist die spannendste Frage, und ja, die beantworte ich dann halt einfach im Newsletter.
Auch cool. Also den Gedanke hatte ich tatsächlich noch gar nicht, dass ich mir im Vorfeld da überlege, was die Leute am Ende am meisten interessieren würde, um sie dann eben gleich zu der Newsletter-Anmeldung zu motivieren. Aber es ist ein toller Tipp. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Aber wie schaffst du das denn jetzt, dass du auf Amazon zum Beispiel sichtbar bist? Also schaltest du da irgendwelche Werbeanzeigen oder hast du da irgendwie einen Tipp, dass man einfach so auf Amazon hervorsticht und da eben in erster Linie ja auch die meisten Verkäufe und Umsätze generiert?
Also ich nutze auf jeden Fall bezahlte Werbung, weil ohne wird es gar nicht gehen. Ich teste das manchmal aus, so einmal im Jahr ist so eine Phase, meistens im Sommer, wo ich dann mal austeste, wie es ist, wenn ich jetzt keine Werbung habe und ich sehe, wie es dann einfach schnurstracks nach unten geht. Also ohne Werbung geht gar nicht, das ist schon mal klar. Und ich glaube, warum ich so eine große Sichtbarkeit auf Amazon habe, ist unter anderem schon auch, weil ich von Anfang an mit sehr vielen Bloggern zusammengearbeitet habe. Also ich habe wirklich von Anfang an immer versucht, echt so viele BloggerInnen wie möglich zu finden und ich habe eigentlich nie irgendwem Nein gesagt. Und dadurch kommen natürlich auch viele Rezensionen zustande. Und umso größer die Rezensionen sind, also umso mehr Rezensionen man hat, desto professioneller sieht es ja irgendwie auch aus. Und ist ja ganz oft so, wenn man zwei Bücher vergleicht und das eine hat fünf Rezensionen, das andere 5.000, naja, dann. Also so viele Rezensionen kann keiner gekauft haben. Das also denk ich mir dann immer. Und also da wird schon was dran sein. Und deswegen habe ich sehr viel mit Rezensionen einfach gearbeitet.
Es ist tatsächlich auch mir am meisten bei deinen Büchern aufgefallen, dass du da eben zum Teil über 5000 Amazon-Bewertungen hast. Also das finde ich schon mal super beeindruckend. Ich würde mich schon freuen, wenn ich es mal über 1000 schaffe. Jetzt hast du ja auch gerade meine Frage, das wollte ich nämlich eher auch noch fragen, schon beantwortet, wie du das geschafft hast, dass du so viele Bewertungen da eben hast.
Also ich glaube schon, dass es damit auch zu tun hat. Also beim Buch deines Lebens ist es ja mit den vielen Rezensionen. Und da muss man schon sagen, da war ich ja auch 2 Jahre lang, insgesamt 7 Monate, über 2 Jahre verteilt, war ich auf der Bild-Bestsellerliste. Das bedeutet, dieses Buch wurde natürlich auch unfassbar viel gelesen. Und deswegen kamen ja natürlich auch viele Rezensionen zustande. Ich hatte damit nichts mehr zu tun. Ich hatte damals durch Andrea gesehen, also Adi Wilk, dass sie sehr viele Rezensionen hatte und hatte sie gefragt, wie sie es macht. Und deswegen einer ihrer besten Tipps, den sie mir damals gegeben hat, ist, dass ich die Leute frage, ob sie eine Rezension schreiben. Weil ich hatte das dann damals, dass das Buch draußen war und dass mir so viele Leute geschrieben haben bis heute, was das Buch bei ihnen bewirkt hat und was es verändert hat und so weiter und so fort. Und dann habe ich einfach gesagt, und wärt ihr so lieb, das auch vielleicht Amazon zu sagen? Und das hat mich damals super viel Überwindung gekostet. Heutzutage mache ich es auch nicht mehr, weil ich es nicht mehr brauche. Aber früher habe ich das wirklich ex dann wirklich, ja, es hat mich sehr viel Mut gekostet. Ich habe die Leute dann wirklich einfach gefragt, ob sie genau das auch Amazon sagen können oder von mir aus auch anders, ne? Aber wenn denen halt das Buch gefällt, ja, und die freuen sich dann tatsächlich in der Regel. Also manche melden sich dann gar nicht, aber viele freuen sich, weil sie halt die Autoren unterstützen können und auch was zurückgeben können. Und so kam das dann auch alles zustande.
Ja, das stimmt. Manchmal zahlt sich's aus, wenn man sich dann doch einfach traut und mutig ist.
Ja, genau.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass ein Newsletter super wichtig ist. Wie stehst du denn so zu Social Media und welche Social Media Kanäle nutzt du?
Also ich glaube, dass Social Media überbewertet wird und nicht wichtig ist, wenn man da nicht der Typ für ist. Also ich glaube, dass Marketing immer was damit zu tun hat, wie ich selber funktioniere. Wir hatten es ja vorhin, wir haben ja beide NLP-Ausbildung gemacht. Es bringt halt nichts, wenn man überhaupt kein Social-Media-Typ ist und dann sich versucht, da irgendwie hinzuzwingen und sich da quält. Und also das ist halt alles Energie. Und die Energie, die du da reinsetzt, die spürt halt dein Gegenüber. Und wenn du nicht weißt, was du tun sollst, total genervt davon bist, dann wird es am Ende genau diese Ergebnisse bringen, nämlich keine. Und deswegen glaube ich halt, dass es nicht zwingend notwendig ist, ein Newsletter zu haben. Quatsch, ein Newsletter, also ein Social-Media-Account zu haben. Ich selber habe einen Instagram-Account, den ich über alles liebe, weil das einfach total mein Ding ist. Also das ist einfach total mein Ding, dass ich darüber mit Leuten ins Gespräch komme, dass ich teilen kann, wie so eine Art Autorentagebuch war das früher für mich immer. Und ja, das liegt mir einfach. Deswegen ist das meine Plattform. Und weil immer alle gesagt haben, TikTok ist wichtig und ich auf gar keinen Fall, überhaupt niemals im Leben diese App haben wollte, weil also das macht ja noch süchtiger und dann ist man da die ganze Zeit dran. Nee, ich habe mich so geweigert. Deswegen habe ich eine TikTok-Assistenz mir gekauft und die macht quasi jeden Monat für mich TikTok. Und ich habe damit nichts zu tun und habe die App nicht mal auf dem Handy.
Ah, das ist natürlich auch perfekt, ja.
Ah ja, ich bis heute. Habe ich jetzt, glaube ich, ein Jahr lang.
Wie ist es dann generell so bei, mit Videos? Also magst du das dann auch nicht so gern vor der Kamera zu stehen oder wäre
Doch.
YouTube für dich eine Möglichkeit?
Doch, das, also ich stehe, also also früher war das der Horror für mich. Überhaupt Lesungen halten, vor anderen sprechen. Nur da habe ich mich tatsächlich hingearbeitet. Und ich glaube, deswegen, das ist auch nochmal wichtig bei Social Media. Es gibt ja Leute, denen liegt es nicht und es gibt Leute, die wissen nur nicht, wie es funktioniert und haben deswegen schlechte Ergebnisse. Und ich finde, manchmal ist es wichtig, einmal zu testen, ob es wirklich nichts für einen ist. Denn manchmal denkt man ja nur, es bringt nichts, nur mal, weil man die falschen Sachen macht. Wenn man drei, vier Sachen verändern würde, dann hätte man schon ganz andere Ergebnisse und dann würde es vielleicht auch mehr Spaß machen. Also deswegen, das finde ich auch immer noch mal wichtig, dass man das vielleicht noch mal testet, bevor man da einfach sich eine Meinung bildet. Und Videos ist für mich eigentlich gar kein Problem. Das mache ich gern. Und deswegen ist es cool mit der TikTok-Assistenz. Sie sagt dann, was sie für ein Video von mir braucht. Ich erstelle das und dann kann ich es gleich auch noch bei Instagram nutzen und dann ist gut.
Du hast ja schon gesagt, Instagram ist so deine Lieblingsplattform. Was sind denn da so deine Tipps für mehr Reichweite?
Auf jeden Fall, dass man was Relevantes macht, was halt entweder interessant oder lustig oder spannend ist. Also, dass die Stimmung einfach zu dir und deiner Marke passt, die du damit verbreitest. Und ich sehe zum Beispiel ganz oft Videos oder Stories, wo die Leute anfangen mit: Entschuldigt, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Hallo, keine Ahnung. Und in der Regel switchen die Leute weg. Das heißt, mach es einfach. Also frag dich, bevor du etwas postest, warum tue ich das gerade? Was ist der Zweck dieses Posts? Und dann wirklich beim Spannenden anzufangen und mit einer spannenden Hook zum Beispiel. Also immer in Bildüberschriften soll man ja denken. Also dass man einfach sich fragt, wie kann ich das jetzt so spannend gestalten, dass auf jeden Fall Leute denken, das Video muss ich sehen. Ja.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich so der Nummer-1-Tipp, so diese Hook am Anfang, dass man da einen guten ersten Einstiegssatz hat, damit die Leute dranbleiben.
Genau, weil sonst tun sie es einfach nicht. Und wenn ich mir schon das 100. Mal anhöre, warum jetzt wieder jemand erklärt, warum er 3 Wochen nicht da war, was ich nicht mal gemerkt habe, dann
Genau.
so ist die erste Minute schon mal um. Das ist für mich eine komplette Zeitverschwendung. Deswegen einfach überleg dir, was du sagen willst und komm auf den Punkt.
Das stimmt, ja. Wir haben jetzt am Anfang schon drüber geredet, dass für den Bucherfolg vor allen Dingen die Qualität entscheidend ist. Ich glaube, ich würde einfach gerne da noch mal so ein bisschen genauer drauf eingehen. Also fangen wir einfach vielleicht mal mit dem Cover an, weil ich finde immer, das Cover ist ja auch das Erste, was man vom Buch sieht. Hast du denn irgendwelche Tipps fürs Cover-Design oder was ist dir da wichtig?
Also, ich finde beim Cover wichtig, dass man es nicht unbedingt selbst macht oder eine Freundin machen lässt, die Grafik kann. Weil ich kenne, glaube ich, nur zwei AutorInnen, die ihre Cover selbst machen und die es wirklich können. Aber also die sind nicht nur Grafikerin, sondern die haben sich mit Cover Design komplett befasst. Und ansonsten in der Regel, ich bekomme ja im Buchmarketing-Magie-Kurs, da schicken die Leute uns ganz oft Cover, die wir uns angucken sollen. Man sieht einfach sofort, ob das Cover selbst gemacht ist oder nicht. Egal jetzt, ob von einem oder einfach von der Freundin, die Grafik kann. Man sieht es einfach, denn es ist ja, wenn du ein Knieproblem hast, dann gehst du auch nicht zum Allgemeinarzt, sondern dann gehst du zum Orthopäden, am besten einem Spezialisten, der auf Knie spezialisiert ist. Wenn du gute Ergebnisse haben willst, ne? Also, weil wenn du mit deinem Knieproblem zum Augenarzt gehst, dann, ne?
Ja.
Genau. Und dann, was halt schön ist, also was ich gerne mache, ich bin halt zu Laura Newman gegangen, weil Laura Newman ist eine preisgekrönte Cover-Designerin. Also ihre Cover, die Titel, die sie designt, die landen regelmäßig auf der Amazon-Bestenliste oder Bild-Bestsellerliste oder wird Self-Publisher-Buchpreis oder was weiß ich. Und darauf achte ich schon. Und ja, es ist am Anfang ein größeres Invest. Allerdings kommt ja dann dadurch, wenn man noch ein paar Sachen richtig macht, ja auch viel mehr am Ende wieder rein. Und das ist irgendwie immer mein Gefühl, dass wenn man jetzt einfach es gibt auch diese Pre-Made-Cover, die man von der Stange nimmt. Also da sind schon wirklich schöne auch dabei, nur ich glaube, dass es dann nie spezifisch genug für dein Buch sein kann. Und auch nie spezifisch genug an dein Design ist, weil wenn du jetzt mit Buch 1 hast du dieses Design und bei Buch 2 hast du dieses Design, dann da fehlt vollkommen das Corporate Design. Also dieses, wie sagt man,
Mit dem
dieser.
Wiedererkennungswert.
Genau, und der ist halt wichtig. Also die Leute dürfen halt ein Buch sehen und wissen, das ist von der und der.
Ja, das stimmt. Das finde ich, macht zum Beispiel auch Mira Valentin richtig gut. Also wenn man da ein Buch Cover sieht, dann weiß man sofort, das gehört zu ihr.
Genau, und das, da soll es ja hin, ne? Weil das ist ja am Ende des Tages das Marketing, das Branding.
Ja, dann nach dem Cover. Die nächste Frage ist ja natürlich auch der Titel, der auf dem Cover stehen soll. Was sind denn da so deine Erfahrungen oder ja, was würdest du da so raten?
Beim Titel auf jeden Fall zu gucken, ob es den Titel schon gibt, weil es könnte Ärger geben, wenn ja. Das wäre so der erste Tipp. Und der zweite ist, eigentlich ähnlich wie mit den Hooks. Also versuche es so spannend wie möglich zu machen. Versuche es so zu machen, dass es relevant ist. Und geh vielleicht einfach mal in deinem Freundeskreis, Familie, Community, was auch immer du hast, rum und schau mal, wie die Leute reagieren, wenn du von dem Titel redest. Ja, genau. Ich könnte zum Beispiel sagen, was man nicht machen sollte. Ich habe einen Fehler gemacht bei Cover und Titel, kann man sagen. Und zwar habe ich das Buch Deines Lebens herausgebracht und das war ja so mega krass erfolgreich. Und dann habe ich 2 Jahre später den zweiten Teil rausgebracht. Und das ist, ich sage jetzt mal so, für normale Self-Publisher, wer würde die das jetzt vielleicht nicht als Flop nennen? Im Vergleich zu dem Titel 1 ist es ein Flop gewesen. Und da hatte mir damals also ein Experte quasi, hatte mir damals gesagt, ich soll das Cover nicht so machen, wie es ist. Und auch den Titel, weil es zu ähnlich ist. Und ich dachte, da ist doch eine Katze jetzt drauf auf dem Cover. Was ist doch nicht ähnlich, ne? Es war zu ähnlich. Teil 2 war zu ähnlich zu Teil 1 und keiner checkt es, weil auf Amazon sehen die Cover ja ganz klein aus. Das heißt, man sieht es nicht, dass es was anderes ist. Bei Buchmessen selbst, die Leute stehen vor Teil 1 und 2 und checken nicht, dass da ein zweiter Teil ist. Die denken, das ist dasselbe Buch. Also, dass man darauf achtet und beim Titel, ich habe ja das Buch deines Lebens 1, Umbruch, das Buch deines Lebens 2, Aufbruch oder auch bei der Reisereihe habe ich das ja immer so, Reise deines Lebens 1 und dann halt Wien, Reise 2, Teneriffa und so weiter. Das ist schlecht, habe ich lernen dürfen. Das ist jetzt leider zu spät für diese Reihen, aber es ist einfach als Tipp für andere. Weil wenn die Buchhändler in ihrem VLB zum Beispiel aussuchen, welches Buch sie jetzt bestellen wollen, dann sehen sie ja das Buch deines Lebens vielleicht noch, aber die sehen gar nicht mehr die Eins, die sehen gar nicht mehr den Untertitel. Und das heißt, die denken dann, also die sehen gar nicht, dass es ein neues Buch gibt. Das heißt, es wäre dann vielleicht klüger, hätte ich die Reihe so genannt, das Buch deines Lebens, das Journal deines Lebens, der Balkon deines Lebens, keine Ahnung, wenn ich da immer andere Wörter gefunden hätte.
Ja, da habe ich auch noch gar nicht so drüber nachgedacht mit dieser ja, Bestellbarkeit im VLB, was du gerade gesagt hast, dass man das dann gar nicht mehr so sieht, was da am Ende steht. Also ja,
Genau,
habe
da
gerade schon
denkt
viel
man halt
gelernt.
nicht dran,
Ja,
ne? Genau, aber
genau.
das war jetzt wirklich ein ganz klares Learning, dass ich das nicht mehr mache. Die Reihe für die Reise deines Lebens, das ist jetzt einfach so und auch Buch deines Lebens, ich werde es jetzt nicht mehr ändern können. Und es ist okay, weil ich denke mir, ich bin halt die Tante, die immer mit irgendwas mit deines Lebens macht und irgendwann bin ich so berühmt, dass die Leute das dann schon checken. Bis dahin überlege ich mir halt bei den nächsten Reihen dann einfach was anderes.
Ja, was ich auch immer einen richtig guten Tipp finde, dass man sich die Cover in so Briefmarkengröße und in Schwarz-Weiß auch anschaut, damit die eben auch, wenn Leute sich das im Kindle direkt kaufen, dass man sieht, dass es auch in Schwarz-Weiß und in klein noch gut lesbar ist oder die Grafiken gut
Ja.
wirken.
Ja, genau. Weil das ist es halt. Teil 1 und 2 bei der Reisereihe sah so ähnlich aus. Und dann hatten wir das ja gelernt. Deswegen haben wir das jetzt anders gemacht bei der Reisereihe. Aber da habe ich das mit dem Titel dann halt noch nicht gewusst. Das heißt, da habe ich das dann mit dem Titel erst gelernt. Aber da war es dann halt zu spät. Aber so lerne ich halt jedes Mal bei jeder Veröffentlichung irgendwie was Neues. Und das ist ja auch das Schöne daran.
Stimmt, ist ja auch eine Reise.
Ja.
Ja, dann das nächste, was mir jetzt noch einfallen würde nach Cover und Titel, ist der Klappentext. Wie schreibt man denn einen guten Klappentext?
Also, ich schaue da immer rein, bei anderen Büchern erstmal und orientiere mich so ein bisschen und gucke so, ah, okay, was sind, können so Schlagworte sein, die bei mir passen? Wie bauen die das so auf? Also, ich versuche mein Unterbewusstsein dann einfach sehr viel zu füttern. Früher, heutzutage lasse ich es ChatGPT schreiben.
Ah, spannend. Und funktioniert's gut?
Es funktioniert richtig gut. Also, mache meistens den Pitch, dann kommt ein Klappentext, das habe ich jetzt, glaube ich, zweimal oder so gemacht und da bin ich echt begeistert. Dann schicke ich das Freundin, dann ändern wir das wieder so und so und also genau, dann geht es immer noch ein bisschen hin und her. Allerdings, es ist nicht mehr so schwierig wie früher. Weil diese erste, ich finde es immer so einfach, wenn man so eine Version hat, die man dann einfach nur noch überarbeiten und zu seiner machen kann, ist irgendwie einfacher. Genau, deswegen, das habe ich jetzt, ich glaube, die letzten zwei Male getestet. Und ja, vorher natürlich, ich versuche darauf zu achten, dass oben eine spannende Hook ist.
Ja.
Zum Beispiel bei der Todesküsserin habe ich im Laufe der Jahre festgestellt, die meisten Leute kaufen es, sobald ich sage, endlich geht es mal Männern an den Kragen. Das heißt, das steht dann da halt als Hook. Und dann kommt halt, wie gesagt, der Spannungsaufbau. Und dann versuche ich unten auf jeden Fall mit einer Frage zu enden, damit die Leute so ein Fenster in ihrem Kopf aufhaben. Also, weil sobald die anfangen, darüber nachzudenken, durch die Frage, und du hast ja auch NLP gehabt, wenn man ein Fragezeichen hat, dann macht das automatisch was bei einer anderen Person und automatisch fängt die an, darüber nachzudenken. Sobald die über diese Frage nachdenkt, hat sie sich einfach schon mal ganz ein Stück mehr mit deinem Buch befasst und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie kauft, schon mal einen Ticken größer.
Ja, ich ende es auch immer gern mit einer Frage. Und was ich noch da gern ergänzen möchte, am besten mit einer Frage, die man nicht mit Ja oder Nein beantworten kann.
Ja.
Weil das sehe ich sehr oft, dass dann am Ende steht, ja, werden Sie Ihre Hindernisse überwinden können und zusammen sein? Und dann denke ich mir so, ja.
Ja, genau. Deswegen, wie werden Sie Ihre Hindernisse überwinden können? Das ist ein guter Tipp,
Genau.
das stimmt. Ja.
Nutzt du denn auch Amazon A-Plus-Inhalte? Das finde ich nämlich auch immer ganz spannend, wie toll man da auch so seine eigenen Produktseiten quasi gestalten kann.
Also ich nutze es. Und ich hasse es. Ich bin wirklich absolut kein Design-Typ und oh, es macht mich wahnsinnig. Ich weiß aber auch, wie wichtig es ist. Deswegen habe ich eine Assistentin, die sich darum kümmert. Allerdings ist die zeitlich sehr, also die macht das eigentlich nur aus Nächstenliebe zu mir. Und ja, deswegen darf ich mich immer gedulden, bis sie soweit ist, dass sie, ich sag mal, die Zeit dafür hat, sich um meine Abschlussinhalte zu kümmern. Deswegen kann es sein, dass es manchmal ein halbes Jahr dauert, bis es wieder aktualisiert wird oder so. Aber auf jeden Fall, ich bin dabei, ich habe es auf dem Schirm, ich nutze es so gut ich kann und mache es nicht selber.
Ja, ich habe nämlich relativ spät erst damit angefangen. Ich glaube, das war Anfang dieses Jahres, dass ich es zum ersten Mal gemacht habe. Und ich muss sagen, ich bereue es ein bisschen, nicht schon früher gemacht zu haben, weil ich finde, dadurch wirken die Bücher einfach nochmal ganz anders, weil man noch viel, viel mehr Möglichkeiten hat,
Viel
auf das Buch
professioneller halt,
aufmer
ne?
ja, genau, auf das Buch aufmerksam zu machen oder noch
Ja.
irgendwie mehr Infos reinzubringen, um Neugier und Interesse zu wecken.
Und auch Werbung halt für die anderen Bücher zu machen. Das finde ich halt auch so mega.
Genau. Ja, man
Ja.
kann auch die anderen Bücher dazu packen und dann kann man die sogar auch anklicken und
Ja,
gibt es ganz viele tolle
genau.
Möglichkeiten, ja.
Ja.
Ja, du meintest ja auch vorhin schon, du nutzt Werbeanzeigen. Welche findest du denn am erfolgsversprechendsten? Also eher Amazon Ads oder auf Social Media, also Facebook und Instagram Ads?
Also ich finde, es kommt total aufs Buch drauf an. Ich kann das nie so richtig steuern. Ich weiß, beim Buch deines Lebens, da habe ich damals alles genutzt. Also ich hatte Facebook und Instagram. Ich habe sogar Google Ads geschalten, obwohl ich eine total schlechte Website hatte. Und ich habe Amazon Ads geschalten. Und im Laufe der Jahre war es dann so, manchmal hat das eine besser funktioniert, manchmal das andere. Und das weiß ich nie vorher. Also Facebook und Thriller ist immer gut gelaufen. Und die Reisereihe, da ist jetzt eher das Weihnachtswunder mit dem Farbschnitt super gut gelaufen. Also das ist da besser gewesen. Das heißt, so richtig kann ich es nicht sagen. Es ist mal so, das ist immer ein Austesten. Aber Facebook und Amazon sind für mich die wichtigsten. Und Instagram habe ich nur ab und an mal gemacht. Da ging es mehr so um die Sichtbarkeit und nicht um Käufe, weil Käufe so wirklich kommen darüber so weniger zustande. Ich glaube, da kriege ich es organisch besser hin. Da ist halt nur schön, dass es halt überall gezeigt wird, weil jedes früher siebte, jetzt glaube ich, das 42. Mal, wenn jemand dein Buch sieht, dann kauft das. Und da finde ich ganz gut, wenn Instagram das ein bisschen für mich erledigt und ich mich darum nicht kümmern brauche.
Ja, das habe ich irgendwo auch schon mal gehört mit dem, dass man so 40 Impressionen braucht, bevor man sich dann dazu entscheidet, was zu kaufen, was sei es jetzt ein Kurs oder ein Buch. Von daher ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Tipp, wenn man so selber das Gefühl hat, man nervt die Leute schon damit, dann hat man wahrscheinlich immer noch nicht oft genug das Buch gezeigt.
Genau, es ist so. Ich weiß noch, ich habe damals den Julekalender gelauncht und ich hatte 100 Stück davon. Und es war total krass, weil jeden Tag, wenn ich es gepostet hatte, haben Leute gekauft. Und das war super schnell ausverkauft. Und dann habe ich quasi ja den Kalender immer gezeigt und die Leute haben gesagt, oh mein Gott, wo gibt's den denn? Und ich so, naja, den habe ich doch letzte Woche verkauft. Nein, habe ich nicht mitgekriegt. Und dann war es wirklich so, dass die Leute das einfach komplett nicht mitgekriegt haben. Obwohl ich dachte, ich habe das einfach schon 600 Mal gesagt.
Ja,
Auch
das
mit der
ist wirklich so.
Reisenreihe, mit den ganzen Signieraktionen und so, ne? Das kommt immer wieder Leute, die sagen, oh nein, ich habe es verpasst. Hä? Ich habe es jeden Tag gesagt, jeden.
Ja, das ist wirklich so, weil dann hat man doch mal irgendwie eine Social Media Pause und deswegen ist nicht
Ja.
2 Wochen online, bekommt es nicht mit. Von daher ja, lieber einmal zu oft als einmal zu wenig.
Genau.
Genau. Wie ist denn so dein Zeitplan bei jedem Buch? Also wann fängst du so an, ein Buch zu bewerben und auch wie lange nach dem ET machst du noch Werbung für das Buch?
Also ich bin ja sehr intuitiv unterwegs, deswegen würde ich auch sagen, dass es unterschiedlich ist. Und früher hatte ich natürlich weniger Bücher, da war es einfacher. Jetzt zum Beispiel kommt ein Buch im Mai raus und ich habe das zur Vorbestellung gegeben, tatsächlich schon vor 2 Monaten und habe dann jetzt letzte Woche ja, nee, vorletzte, ich weiß gar nicht mehr, gerade eben die Bodensee-Recherchereise gehabt. Und habe dann einfach schon mal darauf hingewiesen. Oder ich habe schon angefangen, also ich habe es tatsächlich schon zur Vorbestellung freigegeben, somit habe ich auch den Link jetzt schon öfter mal gezeigt. Oder einfach das Cover. Oder ich habe dann gesagt, so, und jetzt geht's an die Bodensee-Recherchereise. Schön, dass ihr das Buch schon alle gekauft habt. Ich fahre jetzt erstmal hin und gucke mir an, wie das überhaupt aussieht. So, ne? Und jetzt werde ich, wenn ich anfange zu schreiben, werde ich halt ab und an mal droppen, vielleicht was für ein Zeichen wieder vorkommt oder vielleicht eine Textstelle. Also das heißt, es kann schon sein, dass ich, also ich versuche die Leute schon den Weg über mit zu begleiten oder begleiten zu lassen.
Ah, okay, schön. Also quasi schon beim Entstehungsprozess.
Genau. Und ich merke halt, dass ich über Social Media und so, ich brauche halt immer weniger das machen. Also ich mache mir jetzt weniger einen festen Plan, so wie früher so, da, wo ich so dachte, okay, 2, 3 Monate vorher schon mal anfangen zu erzählen und danach, ich mache es jetzt wirklich rein intuitiv. Wenn ich mich damit befasse, dann sage ich es, dann, wenn ich irgendwas Spannendes weiß, dann sage ich das dazu. Und das ist das Gute halt mit den Jahren, dass es halt wirklich einfacher wird, weil die Leute kaufen das teilweise, obwohl ich es noch nicht mal irgendwo beworben habe. Also ich mache das meistens so, dass ich das Buch erstmal einstelle zur Vorbestellung und dann erstmal keinem sage, weil es soll erstmal überall verknüpft werden. Und wenn ich dann in die Vorbestellungsliste gucke, dann haben schon welche vorbestellt. Ich denke so, hä? Ich habe es auf Instagram nicht gesagt, auf Facebook nicht gesagt, auf Newsletter nicht gesagt und trotzdem haben schon welche vorbestellt. Deswegen bin ich natürlich, was das betrifft, dann auch ein bisschen fauler, weil ich weniger machen brauche.
Na, das ist doch super, wenn du so treue LeserInnen hast.
Ja, also ich denke mal, es kommt dann halt alles durch Amazon, ne? Wenn jemand den ersten Teil liest und vielleicht so durch Zufall an dem Tag ausgelesen hat, dann wird wahrscheinlich das andere gleich vorgeschlagen. So denke ich mal, wird es dann am Ende sein.
Ja, denke ich auch, dass Amazon das schon auch anzeigt. Und wenn man bei Amazon auf Folgen klickt, dann glaube ich, bekommt man ja auch immer eine E-Mail, wenn ein neues Buch von dem Autor erscheint.
Genau.
Wir haben ja jetzt auch schon festgestellt, dass wir uns beide auch sehr gerne und viel mit Mindset beschäftigen. Welche Rolle würdest du sagen, spielt so das Mindset beim Bucherfolg?
Also Mindset ist ja wirklich mein absolutes Lieblingsthema. Ich habe jetzt auch einen Mindset-Podcast für Autoren und nächstes Jahr mache ich eine Teneriffa-Camp-Reise mit. Also, wie sage ich, ich mache eine Mindset für Autoren Teneriffa-Camp. So.
Wow,
Das
cool.
bedeutet, ich, liebe es wirklich einfach so sehr, weil ich glaube, dass ohne einfach gar nichts geht. Denn wenn ich jetzt ganz viel Geld ausgegeben habe für Marketing und für mein Buchcover, ich trotzdem ein Problem mit Sichtbarkeit habe wegen irgendwelcher versteckten Glaubenssätze, dann bringt mir das gar nichts, dass ich diese zwei Sachen habe. Ich werde mit meinem Buch nicht rausgehen und mein Buch wird nicht sichtbar sein, weil ich quasi energetisch dafür sorge, dass es nicht sichtbar ist. Und deswegen finde ich, ist das so eine Komponente, die einfach total dazugehört.
Vielleicht magst du auch gleich noch verraten, wie dein Podcast heißt. Dann verlinke ich den nämlich auch in den Shownotes zur heutigen Episode.
Den kannst du, glaube ich, noch gar nicht richtig verlinken bzw. finden, weil ich habe mir damals gedacht, mein Lieblingsmotto ist, wie geht's leicht? Und ich habe einfach nur eine Telegram-Gruppe gegründet. Und weil ich habe gedacht, okay, wenn ich es jetzt, ich will es eigentlich perfekt und professionell haben. Das kriege ich gerade zeitlich nicht hin. Und ich habe dann eine Assistentin gefunden, die sich darum kümmern wird, und zwar jetzt wahrscheinlich ab Herbst. Und ich habe gedacht, gut, ich will jetzt aber nicht so lange warten, weil ich habe jetzt was zu sagen. Und dann habe ich einfach eine Telegram-Gruppe gegründet und habe gesagt, ich werde da Sprachnachrichten jeden Montag reinstellen, mit einfach so 10 bis 15 Minuten, wo ich knackig auf den Punkt irgendein Mindset-Thema reinbringe. Und das heißt, ja, das ist jetzt einfach nur eine Gruppe auf Telegram, gerade mit dem Podcast, wo über 200 Leute schon drin sind. Ich bin da so mega stolz. Und genau, das gibt noch keine offizielle Spotify-Podcast-Verlinkung oder so.
Ah, okay. Aber finde ich toll, so dieses Motto von dir, so einfach machen und dann auch umsetzen und ins Tun kommen. Super.
Ja, weil ich dachte, wenn es dann soweit ist, dann habe ich schon so viele Folgen vorproduziert, dass ich überhaupt keinen Stress habe mit irgendwelchen Folgen
Ja.
und regelmäßig sein kann. Und so jetzt, wo ich das quasi nur mit der Telegram-Gruppe mache, ist es auch mega cool, weil wenn ich mal einen Montag nicht kann oder mich nicht danach fühle, keine Lust habe, keines, wie auch immer, dann geht die Welt nicht unter, weil wen interessiert es? Ein Telegram ist kein Algorithmus. Und meine AutorInnen, die da drin sind, denen ist das egal. Also ja.
Jetzt hätte ich noch zum Abschluss an dich die Frage, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
Am besten immer anders. ja, momentan fühlt sich ein perfekter Sonntag für mich an, wenn ich bei meiner Familie bin und wir gemeinsam Rommi spielen und ich vorher ausschlafen konnte und wir gemeinsam was richtig Leckeres essen. Ja, das ist für mich jetzt aktuell gerade Stand jetzt ein perfekter Sonntag.
Das klingt sehr, sehr schön. Und gerade jetzt im Herbst finde ich es auch so diese Brettspielzeit wieder, dass das verstärkt losgeht. Da freue ich mich auch schon drauf.
Genau, endlich, endlich können wir wieder puzzeln und Spiele spielen.
Genau. Ja, Sandy, ich danke dir sehr, dass du heute hier bist und mit mir und den HörerInnen so viele tolle, inspirierende und motivierende Tipps geteilt hast zum Thema Buchmarketing.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Im Haus stürzte ich durch die langen Gänge die Treppe hinauf in den ersten Stock, stieß die Tür zum Arbeitszimmer meines Vaters auf und ließ mich vor dem Bücherregal auf die staubigen Dielen fallen, wo ich um Atem rang. Dann riss ich die Bücher heraus, verteilte sie achtlos auf dem Boden, bis ich das Holzkästchen in den Händen hielt. Schnell holte ich den Schlüssel aus der Fiole und sperrte auf. Durch Jims Bemerkung wusste ich endlich wieder, wie der vollständige Text lautete. Nachdenklich wiegte ich die Spieluhr in meinen Händen. Die richtigen Worte würden mir Zutritt verschaffen. Das zumindest hatte gestern als Schattenprojektion an der Wand gestanden. Nur Zutritt wozu? Der Welt aus Schatten und Licht? Ob mit den richtigen Worten der Schluss des Liedes gemeint war, der, wie ich jetzt wieder wusste, einen dazu aufforderte, den letzten Satz laut auszusprechen? Mit klopfendem Herzen zog ich die Spieluhr auf und stellte sie vor mir auf dem Boden ab. Die ersten Klänge ertönten und ich begann zu singen. Eine Welt, geschmiedet aus Schatten und Licht. Der Prinz lädt ein, öffnet seine Tore auch für dich. Komm näher, sei sein Gast. Mit den richtigen Worten du Zutritt hast. Es erwartet dich ein Ort voll Zauber und gefährlicher List. Der Gewinner bekommt zurück, was er schmerzlich vermisst. Doch nur eine einmalige Teilnahme sei dir gewährt. Auf ewig gefangen ist, wer wiederkehrt. Löse die Rätsel und wachse über dich hinaus. Scheiterst du, strecken die Schatten ihre Klauen nach dir aus. Erreiche das Schloss und du kannst wieder heim. Doch um zu gewinnen, musst du der Schnellste sein. Bist du dennoch bereit, es zu wagen? Denn verlierst du, ist die Strafe für dein Versagen. Du wirst einen Teil der Schatten für die Ewigkeit, dein Dasein fristen in Dunkelheit. Hörst du das Wispern der Schatten? Versuch, nicht in ihre Fallen zu tappen. Nun ist es soweit, das Spiel beginnt. Doch achte auf den Sand, denn die Zeit, sie rinnt. Der Prinz persönlich fordert dich heraus. Nun sprich die folgenden Worte laut aus. Ich akzeptiere die Regeln des Spiels, drum lass mich hinein. Mein Schicksal sollen fortan Schatten und Licht sein. Nachdem das letzte Wort meinen Mund verlassen hatte, begann das Karussell sich schneller und immer schneller zu drehen. Die Fabelwesen verschwammen vor meinen Augen zu einer wirbelnden Masse aus Formen und Farben, und das Zentrum mit den Spiegeln leuchtete so grell auf, dass ich den Blick abwenden musste. Helligkeit breitete sich aus, erfasste mich, und obwohl alles um mich herum aus purem Licht bestand, spürte ich instinktiv, dass dahinter die Dunkelheit lauerte. Ich kniff geblendet die Augen zusammen. Etwas zog an mir, riss mich in einen Strudel, und ich hatte das Gefühl, mich genauso schnell zu drehen wie das Karussell, das ich längst nicht mehr sah. Um mich herum existierten nur noch Licht und Schatten, schwarz und weiß. Schnell verlor ich die Orientierung, wusste nicht mehr, wo oben und unten war, alles drehte sich. Die Welt löste sich auf und ich fühlte mich seltsam schwerelos. Ich hätte nicht sagen können, ob ich nach unten fiel oder nach oben flog. Furcht ergriff von mir Besitz und mein Herz raste. Ich konnte nicht atmen. Was geschah mit mir? Ich wollte aufstehen und das Arbeitszimmer meines Vaters verlassen, aber meine Muskeln gehorchten mir nicht länger. Keinen Finger konnte ich rühren. Die sich ausbreitende Finsternis verschluckte das Licht. Alles um mich herum wurde schwarz. Und ich fiel weiter und immer weiter, bis ich auf einmal auf etwas Weichem, Unebenem saß, das nicht länger der Boden des Arbeitszimmers war. Einen Wimpernschlag später wich die Nacht dem Tag und ich wünschte mir augenblicklich die Finsternis zurück, denn das, worauf ich saß, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren.
Ich hoffe, dir hat diese kleine Hörprobe aus »Das Spiel der Schattenprinzen« von Annika Lorenz und mir, Julia Zieschank, gefallen. Wir würden uns auf jeden Fall riesig freuen, wenn du dir unsere Geschichte anhörst. Wie gesagt, sie ist auf allen bekannten Streaming-Plattformen, auf denen es Hörbücher gibt, verfügbar. Und ja, damit sind wir auch wieder am Ende der heutigen Episode angelangt. Wie immer an dich die Bitte, den Podcast zu abonnieren, damit du keine zukünftigen Episoden mehr verpasst. Und bewerte den Podcast doch auch sehr gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Und dann hören wir uns auch schon nächsten Monat wieder. Und da wird es märchenhaft, denn es geht um Märchenadaptionen. Und ich finde, Märchen passen perfekt in die Weihnachtszeit. Also eigentlich, wenn es einen Monat gibt, der wie für Märchen gemacht ist, dann noch der Dezember, oder? Und genau deswegen widmen wir uns in der nächsten Folge Märchenadaptionen. Und dazu habe ich mir E.F. von Heinwald in den Podcast eingeladen. Das ist auch schon ein altbekannter Podcast-Gast. Vielleicht hast du die Folge mit ihm auch schon gehört. Aber das Thema Märchenadaptionen hatten wir hier im Podcast noch gar nicht. Dabei brenne ich doch so für Märchen. Ich bin mit Märchenbüchern groß geworden. Das steht ja auch in meiner Autorenbio drin. Denn ja, Märchengeschichten sind einfach meine Kindheit gewesen. Und aus dem Grund habe ich ja auch selbst zwei Märchenadaptionen geschrieben mit Königsblau und Königsfluch, aber dazu dann in der nächsten Folge mehr. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal!